Nachgefragt, Wissen wie's läuft, ein Podcast des Carso-Instituts für Technologie mit Gabi Zachmann.
Hallo und herzlich willkommen. Bei mir sitzt Nils Schmidgruber. Ist das richtig?
Das ist richtig.
Genau. Ja, hallo Nils. Nils ist Batterieforscher am KIT. Nils, wie wird man denn Batterieforscher?
Ja, ich glaube, das ist von Student zu Student wahrscheinlich unterschiedlich, wie man da am Ende hinkommt. Ich mache ja Batterieproduktionstechnik. Das heißt, ich bin ursprünglich aus dem Maschinenbau gekommen und habe tatsächlich auch hier am KIT sowohl Bachelor als auch Master Maschinenbau studiert und bin dann eher zufällig über das Thema Produktionstechnik dorthin gekommen. Mein damaliger Betreuer hatte sich mit dem Thema beschäftigt und hatte dann da eine Abschlussarbeit ausgeschrieben, die erstmal eigentlich Handhabungstechnik und Automatisierungstechnik war. So bin ich dann auf das Thema gestoßen, habe damals meine Bachelorarbeit darüber gemacht und ab dem Punkt habe ich dann damit eigentlich nicht mehr aufgehört, weil es sehr interessant war und relativ neu. Und es gab viel zu tun und viel, was man noch nicht automatisiert hatte. Viele Dinge, die man noch machen und erforschen konnte, was dann sehr viel Spaß gemacht hat. Und dann bin ich über meinen Master in dem Thema geblieben und hatte dann die Möglichkeit, am WBK-Institut für Produktionstechnik zu bleiben und dort dann eben auch meine Promotion zu beginnen. Und so bin ich in dieses ganze Batteriethema reingerutscht.
Herzlich willkommen zu Nachgefragt, Wissen wie es läuft, ein Podcast des Karlsruher Instituts für Technologie. Ich bin Gabi Zachmann von der Gesamtkommunikation des KIT. Bei mir zu Gast sind junge Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Sie brennen für ihre Forschung. Sie arbeiten mit Leidenschaft an Ideen für eine bessere Welt. Was unsere Gäste auszeichnet, sie können auch die komplexesten Zusammenhänge verständlich erklären. Abonniert uns, wenn euch dieser Podcast gefällt. Ihr findet uns überall dort, wo es Podcasts gibt. Schaut unsere Bilder und weiterführenden Links zum Thema an. Die findet ihr wie immer in unseren Shownotes. Und wir freuen uns natürlich sehr über euer Feedback. Ich würde mal gerne ganz vorne anfangen. Ich habe gestern mal spaßhalber einen Versuch gemacht und ein paar Menschen gefragt, ganz unterschiedliche Menschen, wie funktioniert denn eigentlich eine Batterie? Und weißt du, wie viele vernünftige Antworten ich bekommen habe? Tatsächlich keine einzige. Ich habe irgendwas von Elektronen gehört und die wandern da hin und her, aber so richtig erklären konnte mir niemand eine Batterie oder einen Akku. Und jetzt habe ich ja hier den Batteriespezialisten vor mir sitzen und bitte dich, erklär uns doch mal allen so, dass wir es super verstehen, wie funktioniert eine Batterie?
Der Teil mit den Elektronen war ja schon gar nicht schlecht. Das heißt, das Erste, was ich eigentlich habe, ich habe Strom in irgendeiner Form und Strom ist ja nichts anderes als ein Elektronenfluss. Also habe ich im Prinzip zwischen diesen Ableitern.
Also was der Nils da gerade in der Hand hat, ich unterbreche ihn da gerade mal, das sieht für mich nicht aus wie eine Batterie, das sieht aus wie eine Floppy-Disk. Für alle, die die 70er und 80er Jahre noch kennen, die Floppy-Disk, googelt das mal bei der Google-Bildersuche. Das ist die Cloud der 70er Jahre wahrscheinlich. Nils hat in der Hand ein flaches Gebilde aus metallischer Farbe. Oben stehen zwei Zapfen raus. Es ist eigentlich eine flache, kleine eine Platte und jetzt erklärt ihr mir, das sei eine Batterie. Jetzt nochmal von vorne, erklär mir, wie geht eine Batterie? Kann denn eine Batterie Strom speichern? Ist es Strom, was da drin ist und der geht dann weg oder wie ist das denn?
In irgendeiner Weise ist es natürlich Strom. Das heißt, ich habe hier mehr oder minder meinen Elektronenfluss, der zwischen diesen Ableitern geschehen wird und auf der Innenseite folgt dem sozusagen ein Ionenfluss. Das heißt, ich habe ursprünglich mein Lithium. Und das spalte ich dann sozusagen auf. Das zerteilt sich dann in meine Elektronen, die außen fließen, meinen Stromfluss hergeben. Und auf der Innenseite habe ich dann meine positiv geladenen Lithium-Ionen, die dann zwischen der Anode und Kathode, beziehungsweise Kathode und Anode hin und her wandern.
Warum gibt denn das Lithium Elektronen her?
Weil ich ursprünglich das Lithium durch das Anlegen meiner Spannung sozusagen auseinandergenommen habe und nach drüben geschoben habe, durch den Separator dazwischen. Und dadurch fließt mein Lithium-Ion dann nach drüben, während auf der anderen Seite meine Elektroden sozusagen in die andere Richtung gezogen werden.
Das heißt, wenn ich das richtig verstanden habe, das Lithium teilt sich auf, die Elektronen wandern einen Weg und der Rest des Lithiums geht einen anderen Weg.
Genau.
Und dann treffen die sich irgendwo.
Dann treffen wieder. Die sich auf der anderen okay. Seite sozusagen wieder zusammen. Das heißt, meine Elektronen wandern außen und meine Lithium-Ionen, die positive Seite sozusagen, denen dann diese Elektronen fehlen, die außen rumfahren, die fahren auf der Innenseite sozusagen von meiner einen Elektrode zur anderen rüber.
Die wandernden Elektronen, das ist dann die Spannung und das die gibt den Strom, habe ich das richtig verstanden?
Genau, die wandernden
verstanden?
Elektronen sind dann genau mein Stromfluss letzten Endes.
Und dann habe ich die auf der anderen Seite, die einzelnen Teile wieder.
Genau, und dann treffen die sich und die wollen natürlich wieder zusammenkommen zu einem vollständigen Lithiumatom dann am Ende.
Und deshalb, genau deshalb ist es ein Akku und keine Batterie. Weil der Prozess wieder von vorne losgeht.
Genau, beziehungsweise wir sagen tatsächlich auch oft Sekundärakkus dazu oder auch Sekundärbatterien aufgrund der Wiederladefähigkeit.
Weil wir gerade von Aufladen sprechen, mein Smartphone, das entlädt sich eigentlich gefühlt immer viel zu schnell und das Auto hat auch nicht genügend Reichweite. Wie kann man denn die Lithium-Ionen-Akkus effektiver machen?
Das sind natürlich zwei unterschiedliche Aspekte. Das ist einmal, dass mein Auto nicht genug Reichweite hat und einmal, dass mein Handy mit der Zeit immer schlechter ist. Das heißt, einmal habe ich einen Alterungseffekt an meinem Handy-Akku, der dadurch einfach entsteht, dass ich es eben nicht perfekt lade und entlade, sondern ich manchmal halt bis 0% warte, es dann volllade und dann wieder abziehe.
Was muss ich machen?
Ich soll das eigentlich möglichst in einem gleichmäßigen Bereich halten, dass ich es nicht vollständig voll entlade, aber auch nicht komplett volllade und im besten Fall auch relativ vorsichtig belade. Das heißt, Schnellladefähigkeit ist toll, mögen wir alle, kommt aber meistens auch ein bisschen zu Kosten des Akkus.
Ich bin so eine Vorsichtige, ich bin immer um die 80%. Bei 70 werde ich schon unruhig. Ist das in Ordnung?
80% ist eine ganz gute Zahl, um dann das obere Ende damit auch abzudecken. Genau. Meistens ist es dann natürlich so, dass man dann doch die 100% mitnimmt und das Ganze vollständig benutzt. Das kommt letzten Endes vom Verwendungszweck des Akkus. Das gleiche Problem habe ich auch irgendwo bei dem Auto, dass ich dadurch die Alterung verstärke. Aber letzten Endes habe ich mit jeder Benutzung auch ein kleines bisschen Alterung in meiner Batterie, die ich letzten Endes auch nie komplett abstellen könnte. Werde.
Und wann kann ich mit meinem E-Auto bis nach Sizilien fahren und muss nur einmal aufladen?
Vielleicht bis Sizilien gerade noch so. Wenn wir dann weiterfahren würden, dann ist wahrscheinlich irgendwann Ende von hier nach China. Wird dann wahrscheinlich zum Beispiel nie möglich sein. Irgendwann wird man an den Punkt kommen, wo man dann sagt, okay, wir brauchen eben einfach die Ladeinfrastruktur, die dann gut genug sitzt und ich muss dann halt bei einer Langstreckenreise eine Stunde Pause machen. Das muss man vielleicht schon hinnehmen. Ich denke, derzeit ist vor allen Dingen ein großes Thema auch bei Automobilen mittlerweile die Haltbarkeit meiner Akkus. Das heißt, Mercedes hat ja schon über 1000 Kilometer geschafft in Streckentests auch mit ihren Akkusystemen. Und diese über 1000 Kilometer sind für das meiste eigentlich genügend. Das große Problem, das man jetzt oft hat, ist, dass der Akku zu schnell dann kaputt geht und dass der Akku zu teuer ist. Wobei wir dann wieder bei diesem Thema wären, mein Handy geht relativ schnell kaputt und der Akku hält nicht lang genug.
Und wir am KIT, wir schauen jetzt, wie kann ich Batterien perfekt produzieren oder schauen wir, wie kann ich die Batterie noch mehr optimieren?
Ich glaube, wir schauen beides, würde ich sagen. Das heißt, wir sind ja relativ viele Forscher und wir schauen uns natürlich auf der einen Seite auch die Zellchemie an. Das sind dann oft eher meine Kollegen. Also wie kann ich die besser machen? Wie kann ich auch verschiedene Zellchemien für meine Kathode finden? Wenn man bei Lithium-Ionen so ein bisschen ins Detail geht, dann ist vor allen Dingen die Kathodenseite interessant. Auf meiner Anodenseite benutze ich normalerweise eine Graphitbeschichtung. Auf meiner Kathodenseite wird meine Beschichtung meistens aus zwei verschiedenen Chemietypen eigentlich aufgebaut. Das heißt, entweder ich setze Nickel-Mangan-Kobalt ein, also NMC, oder ich setze LFP ein, also ein Lithium-Eisenphosphat. In beiden Fällen benutze ich eigentlich Lithium und Lithium-Ionen als Träger und baue dann meine Basisstruktur sozusagen auf, einmal aus dem Nickel-Mangan-Kobalt und einmal aus dem Eisenphosphat als Beschichtungsmaterial. Das heißt, eine Technologie, die teilweise schon länger als dieses Nickel-Mangan-Kobalt-Zusammensetzung existiert hat, die man dann verworfen hatte, weil die meistens etwas schlechtere Kapazitäten liefert. Und dort steht mehr oder minder derzeit die Reise. Das heißt, das ist die Technologie, die ich auch für meine Automobile einsetzen möchte. Und jetzt schaut man mehr und mehr aber auch an, wie komme ich von dort wieder weiter. Das heißt eben zum Beispiel mit dem Exzellenzcluster Polis, wo man eben auch versucht, Post-Lithium-Materialien zu finden für die Batterie. Und auch allgemein, weil natürlich die Batteriematerialien in vielerlei Hinsicht sehr schwer zu bekommen sind. Oder eben dann teilweise auch in eher suspekten Bedingungen, zum Beispiel in Chile oder auch in verschiedenen afrikanischen Ländern gewonnen werden. Und man sich davon A, unabhängiger machen möchte und B, teilweise eben auch umweltfreundlicher werden möchte bei den Batteriematerialien.
Jetzt hast du Lithium gesagt. Was ist denn richtig? Wie spreche ich das richtig aus? Lithium oder Lithium?
Lithium ist die korrekte Bezeichnung.
Faszination Batterie, das heißt, es geht auch darum, andere Materialien für die Batterie zu finden.
Genau, gerade wenn wir dieses NMC gegen LFP-Thema haben, setteln viele jetzt wieder zur LFP um, weil LFP Vorteile hat in wie viele Zyklen es stabil bleibt, also wirklich diesen Alterungseffekt. Ich kann eigentlich LFP-Zellen viel öfter laden und wieder entladen, als ich NMC-Zellen das tun kann. Und ein zweiter großer Punkt ist eben auch, dass die viel weniger zu Thermal Runaway neigen. Also vor einem Jahr oder zwei hat der chinesische Hersteller BYD die Blade-Batterie gezeigt. Das ist im Prinzip so eine längliche Batterie. Und bei der haben sie dann ganz groß gezeigt, wie sie eine Nagelprobe damit gemacht oder mehrere Nagelproben gemacht haben und wie sie deutlich besser performt haben als jetzt irgendwie so eine Pouchzelle, die man jetzt normalerweise hat.
Also die haben einen Nagel reingehauen,
genau,
habe ich das richtig verstanden?
Genau, das ist tatsächlich was ich auch für Thermal Runaway Tests tue.
Okay. Du haust Nägel in Batterien?
Also ich persönlich tue das nicht, aber manche Leute tun das, um dann rauszufinden, wie sich die Batterie verhält. Und die haben eben gezeigt, dass sie selbst bei diesen Tests teilweise keine Brände, keine Thermal Runaways erzeugt bekommen haben. Und der Hauptgrund dafür ist tatsächlich die Zellchemie der Kathode, die verwendet haben. Also eben eher eine LFP-Kathode.
Aber dennoch, wenn Batterien brennen und ich habe gehört, die können auch relativ schnell brennen, dann kann das auch schnell verheerend sein.
Absolut.
Was kann man da tun?
Zum einen natürlich den Zellchemien dagegen angehen. Das ist natürlich eine Option. Die andere Option ist vielleicht auch, das Gehäuse außenrum sicherer zu gestalten. Da gibt es dann viele Ansätze. Es gab auch Leute, die versucht haben, die Zelle dadurch hitzebeständiger zu machen, dass man zwischen den einzelnen Zellen dann irgendwas reinlegt, was sozusagen den Hitzeübergang von der einen zur nächsten Zelle abfängt. Das hat aber im Gegenzug sehr viel größere Nachteile, weil ich dann zwar verhindere, dass die Wärme von der einen zur anderen Zelle wandert, aber ich verhindere eben auch, dass die Wärme wandert allgemein. Das heißt, ich kann dann die Wärme von meiner Zelle nicht mehr abführen, die sich ja beim Betrieb erwärmt. Und dadurch erhöhe ich eigentlich sogar die Wahrscheinlichkeit, dass die anfängt zu brennen. Deswegen würde das, wenn dann nur Sinn machen, bei einem geschlossenen Gehäuse, in dem ich einen Kühlkreislauf habe, mit dem ich das entnehmen kann, die Wärme sozusagen. Oder ich die Wärme gleichmäßig halten kann. Ich will ja eigentlich eine Temperatur von 20 bis 30 Grad haben. Und wenn ich dann aber ein sehr starkes Gehäuse außenrum hätte, dann könnte ich damit vielleicht auch entweder den Feuerausbruch im Inneren halten oder aber bei einem Unfall, was ja meistens dann doch der Feuerauslöser ist, eben verhindern, dass es eine Beschädigung gibt. Ein anderer Punkt ist natürlich, wo jetzt so ein bisschen mehr mein Thema ins Spiel kommt, die Produktionstechnik dahinter.
Genau, das interessiert mich nämlich auch noch ganz, ganz brennend. Was macht der Nils Schmidgruber mit Batterien?
Bleiben wir vielleicht genau bei dem Thema Brände. Da gab es nämlich zum Beispiel auch den Fall von den, ich glaube, Hyundai Konas waren das, wo bei LG Chem in der Batterieproduktion Fehler aufgetreten sind. Vielleicht kann man das sogar ganz gut an dem Bauteil hier erklären.
Der Nils zeigt mir gerade ein Bauteil. Das sind zwei Plexiglasscheiben, die ich sehe. Die sind verschraubt. Innen drin liegt etwas, das aussieht wie eine Kupferfolie. Ist das richtig?
Es ist tatsächlich eine Kupferfolie. Das ist im Prinzip die Anodenseite einer Batterie. Das heißt, ich habe eine Kupferfolie, die dann mit einer Art Graphitbeschichtung beschichtet ist. Die Beschichtung ist dann der eigentliche Anodenteil. Der Teil hier ist der Stromsammler. Und das hier ist eigentlich eine Ecke aus der Batterie rausgeschnitten, im Prinzip hier oben.
Und legt dieses Teil jetzt gerade an diese große Batterie an die flache, die ich Floppy Disk genannt habe. Und da liegt jetzt dieser Teil der Kupferfolie an der Ecke an.
Genau. Und man erkennt hier so ein bisschen, ich habe hier eben meine Anode. Und hier drin erkennt man auch, es gibt nochmal eine andere Seite, eine etwas kleinere, bisschen schwärzere Seite. Und das ist die Kathode bei der Sache. Das heißt, typischerweise ist meine Kathode immer die etwas kleinere Elektrode, meine Anode ein bisschen größer und außenrum habe ich einen Separator. Und die sind dann immer wechselseitig übereinander gestapelt, dass ich eben immer eine Anode habe, eine Kathode, dann wieder eine Anode, dann wieder eine Kathode, dann wieder eine Anode.
Und das sind dann Zellstapel?
Genau, das sind dann okay. Die Zellstapel, die in der Zelle drin sind. Und zwischen denen läuft dann eigentlich auch das ab, wovon wir vorhin gesprochen haben, eben Ionen- und Elektronenfluss.
Und je mehr Stapel, umso leistungsfähiger meine Batterie.
Genau, desto mehr Speicherkapazität habe ich, mehr Material habe ich, wo drin gespeichert werden kann letzten Endes.
Und deshalb sind die auch so flach, damit der Platz eigentlich beschränkt bleiben kann.
Genau.
Aber ich brauche doch unglaublich viel Material, wenn ich so einen Akku in einzelnen Blättern aufschichte. Warum kann ich das Ganze nicht einfach in eine große Kiste packen?
Im Sinne von, dass ich ganz viele Elektroden übereinander in eine Kiste packe oder im Sinne von, dass ich eine ganz große Elektrode baue?
Genau, eine ganz große. Müsste es doch genauso tun. Und so brauche ich ja jede Menge Material. Wo sind die Vorteile?
Wir haben uns auch dickschichtige Elektroden schon mal angeschaut. Das heißt, wo man dann eben in den hunderten μ sogar schon Beschichtungsdicke ist von den Elektroden. Und je dicker meine Elektrode wird, desto schwerer wird es dann auch, die Energie der wieder zu entziehen. Und natürlich auch in der Produktionstechnik den Elektrolyten, die Flüssigkeit, in der dann diese Lithium-Ionen eigentlich hin und her schwimmen können, diesen Elektrolyten dann letzten Endes einzufüllen, sodass der sich dann auch komplett durchdrängt, wird natürlich auch immer schwerer, je dicker sozusagen meine Schichten außen sind. Das heißt, es gibt schon erste Ideen, sagen wir mal, einen Meter groß sozusagen eine ganz dünne Zelle zu machen, teilweise dann auch mit neuen Zellchemien, die dann eher Richtung Festkörperbatterie gehen und die dann irgendwo für einen Heimspeicher an der Wand einfach hängen zu haben, und meine Wand ist eigentlich eine Batterie. In typischen automobilen Batterien habe ich dann aber eher einen Aufbau, wo ich meine einzelnen Schichten übereinander lege, um dann eben so einen Pack zu generieren, der relativ kompakt ist, aber relativ viel Energie dafür auch speichern kann, die aber auch schnell abgibt.
Nils, wo finde ich denn den größten Energiespeicher der Welt?
Ich würde schätzen, dass so eine Gigafactory wahrscheinlich einer der größten Energiespeicher der Welt ist.
Was ist eine Gigafactory? Ist es eine riesengroße Fabrik, die sich über ein halbes Dorf erstreckt, oder was ist eine Gigafactory?
Genauso kann man sich das tatsächlich vorstellen. Diese Gigafactories, zum Beispiel die von Tesla, sind riesig und heißen letzten Endes so, weil innerhalb einer Gigafactory mindestens mal eine Gigawattstunde an Batteriekapazität pro Jahr produziert wird.
Das heißt, daher das Wort Giga bezieht sich
auf die Kapazität.
Nicht auf die Größe des Areals oder des Geländes oder der Höhe des Fabrikschornsteins, sondern Giga heißt so viel elektrische Leistung wird da drin produziert.
Genau, wobei man natürlich sagen muss, das Wort Giga ist angebracht. Gigafactories sind im Normalfall riesige Flächenareale von riesigen Hallen, weil ich für die Batterieproduktionstechnik relativ viel Platz brauche. Und vor allen Dingen für den Teil, wo die ganzen Batterien am Ende gelagert werden, die muss ich ja dann formieren und am Ende eben auch reifen lassen.
Was braucht denn so viel Platz bei der Produktion einer Batterie?
Vor allen Dingen die einzelnen Anlagen. Das heißt, wenn ich natürlich im Gigawattstundenbereich Batterien rausbringen will, meine Batterien selbst aber eher im Wattstundenbereich sind, dann muss ich natürlich sehr, sehr viele Batteriezellen produzieren und habe dann letzten Endes ganz viele einzelne, vor allen Dingen Stapeleinheiten, die diesen Zellstapel zusammenbauen, und am Ende Hochregallager voll mit Batterien, in denen diese ersten Belade- und Entladezyklen stattfinden, in denen dann eben auch so viel Energie gespeichert wird.
Das heißt, ich muss eine Batterie, bevor sie nach draußen geht zum Kunden, zur Kundin, muss ich einmal beladen, einmal entladen und dann kann sie raus.
Normalerweise sind es eher 2 bis 3 Mal, vielleicht sogar noch mehr, die ich be- und entlade. In diesen Zyklen stelle ich dann vor allen Dingen die Übergangsschichten an der Kathode und Anode her, also insbesondere die Solid Electrolyte Interface, die SEI nennt sich die.
SEI, Solid Electrolyte Interface, was kann die?
Die bildet sich letzten Endes auf meiner Elektrode aus, im Zusammenspiel eigentlich mit dem Elektrolyten. Und die erlaubt es eigentlich erst, dass die Einlagerung meiner Lithium-Ionen dort stattfinden kann, ohne dass die Anode selbst dann mit der Zeit beschädigt wird und schlechter wird.
Das heißt, meine Batterie liegt da in einem Hochregallager und muss da reifen wie ein Käse?
Im Prinzip genau das. Das heißt, erstmal belade, entlade ich die ein bisschen und dann lege ich sie in ihre Reifestätte, meistens mit noch ein bisschen Druck. Batterien mögen ein kleines bisschen Druck und mit einer definierten Temperatur auch, dass sie nicht zu kalt sind, und warte dort, bis der Reifeprozess abgeschlossen ist, diese Schichten sich ausgebildet haben und vor allen Dingen auch mein Elektrolyt sich über die ganze Zelle verteilt hat. Und eine gewisse Menge an Ladung gebe ich auch mit jeder Batterie nach draußen, weil ich die normalerweise mit mindestens mal 30% des maximalen Speichers gefüllt sozusagen verkaufe als Batterie. Das heißt, ich kann die ja nicht tiefenentladen verkaufen, dann sind sie ja meistens schon wieder kaputt. Und dann hat man sich normalerweise auf 30% geeinigt.
Und wie definiert sich denn die Leistung einer Batterie? Je größer, umso mehr Leistung?
Letzten Endes ja, beziehungsweise man muss ja vor allen Dingen sich anschauen, der wichtigste Leistungsteil ist die Kapazität, also wie viel Energie ich in der Zelle speichern kann und wie viel Energie die Zelle am Ende abgeben kann. Hier gilt natürlich, je mehr Material, also aktives Material, das heißt die Beschichtung auf diesen einzelnen Elektroden, je mehr ich davon eigentlich in der Batterie drin habe, desto mehr Energie kann ich natürlich auch in denen speichern. Und damit letzten Endes auch, je größer meine Batterie, desto besser. Ein zweiter Faktor, der hier natürlich reinspielt, je besser meine Materialien sind, desto mehr Lithium-Ionen eigentlich kann ich einlagern sozusagen oder kann ich auch abgeben. Und desto mehr Strom kann ich sozusagen auch da drin speichern.
Schwimmen die Lithium-Ionen frei herum innerhalb der Batterie oder sind die eingebunden in ein anderes Material?
Die Ionen sind normalerweise am Herumschwimmen. Eingebunden sind sie, wenn dann, nach dem Geladen- oder Entladen-Zustand und finden sich dann wieder mit ihren Elektronen zusammen. Das heißt, eine Einlagerung habe ich dann normalerweise auf der Seite, von wo sie eigentlich kommen, auf der Kathodenseite. Oder aber auf der Anodenseite, wo sie sich dann eben in der Gitterstruktur befinden. Und während dem, wenn wir es Herumschwimmen nennen, dem Herumschwimmen, befinden sie sich in dem Elektrolyten, der eben in der Zelle drin ist.
Ich kann vielleicht nicht ganz bis nach Sizilien fahren, aber kann ich denn irgendwann mit einer Batterie aus nachwachsenden Rohstoffen fahren?
Ich denke, derzeit sind wir davon noch einiges entfernt. Die neueren Zellchemien, also zum Beispiel auch Natriumbatterien oder auch Zinkionen, sind tendenziell von den Materialien her eher besser für die Umwelt. Aber ob ich jetzt unbedingt sagen kann, dass das, sagen wir mal, einfach von einer Pflanze kommt und ich mir dann da Holz nehmen könnte, würde ich derzeit noch nicht so sehen. Ich glaube, da ist noch ein sehr weiter Weg, den wir auch noch erforschen müssen. Was man, glaube ich, sagen kann, ist, in den nächsten 20 Jahren ist einer der größten Teile, dass die Materialien, die wir einsetzen, weniger seltene Erden umfassen sollten, auch werden. Und wir Stoffe einsetzen möchten, die besser für die Umwelt an sich sind. Und vielleicht ist in 20 Jahren dann das Forschungsfeld am KIT, wie können wir es aus nachwachsenden Rohstoffen schaffen.
Nils, du machst also deine Dissertation hier am KIT. Was ist denn dein Thema? Verstehen wir es, wenn du es uns erklärst?
Ich glaube, ich kann es relativ einfach runterbrechen. Grundsätzlich muss man sich dafür die drei Gehäuse anschauen, die man bei der Batterie normalerweise hat. Das heißt, typischerweise hat man diese Pouchzellen, wie man sie hinten in den Smartphones drin kennt.
Was ist eine Pouchzelle?
Genau, da kommen wir tatsächlich dann direkt auch zu meinem Dissertationsthema, nämlich der Pouchfolie, die eigentlich das Hauptmerkmal dafür ist. Das heißt, im Gegensatz zu solchen Rundzellen, die ich in meinen Fernbedienungen drin habe, die man wahrscheinlich auch schon aus der Kindheit kennt, hat so eine Pouchzelle kein Gehäuse aus einem festen Blech, sondern aus so einer Folie. Die kommt ursprünglich eigentlich aus der Kaffeeherstellung, aus der Kaffeeverpackung und nennt sich deswegen auch Coffee Bag. Die besteht dann im Prinzip aus zwei Kunststoffen und in der Mitte drin ist eine Alufolie und die sind sozusagen zusammengeklebt. Und in die rein siegelt man dann diese ganze Batterie ein. Das heißt, da drin befinden sich dann meine Elektroden, da drin befindet sich auch mein Elektrolyt, da befindet sich mein Separator drin, all die Sachen sind da drin. Und dieses Gehäuse muss ich aber trotzdem irgendwie herstellen. Dafür nehme ich einen Tiefziehprozess, also es ist ein klassischer Umform-Maschinenbauprozess eigentlich, in dem ich mehr oder minder mit einem Stempel die spätere Form meiner Zelle auspresse aus diesem Pouchfolienmaterial im Prinzip. Und dann mache ich das auf beiden Seiten und dann kann ich die zusammensiegeln. Und in der Mitte dieser Pouchfolie sozusagen ist dann meine Batterie letzten Endes drin. Und ich schaue mir jetzt genau dieses Umformen, dieses Tiefziehen an und vor allen Dingen, wie ich das flexibler machen kann, dass wir eben nicht immer mit nur einem einzigen Stempel eine Zelle herstellen können, sondern dass wir vielleicht einen flexiblen Stempel haben, der sich ganz schnell ändern kann, einfach mit einem Tastendruck und dann sofort auch eine andere Geometrie herstellen kann.
Das heißt, du schaust dir Produktionsprozesse an und bist deshalb an deinem Arbeitsplatz an der Karlsruher Forschungsfabrik am KIT genau am richtigen Platz.
Genau, das zieht sich dann wieder sehr gut zusammen, dass wir eben Produktion anschauen, wie kann ich die eben auch flexibler machen. Und da kommen wir dann natürlich an die Karlsruher Forschungsfabrik. Wie können wir hier flexibler werden? Wie können wir vielleicht auch eben zum Beispiel künstliche Intelligenz verwenden, um besser zu verstehen, wie dieser Produktionsprozess funktioniert? Weil letzten Endes ist es ja auch so, Produktionsprozess, wenn ich den flexibel mache, muss ich den jedes Mal neu einstellen. Jedes Mal, wenn ich jetzt hier eine neue Geometrie herstellen will, dann macht meine Tiefziehpresse was ganz anderes. Das heißt, ich muss ja ganz neue Einstellwerte vorgeben, wie sie arbeiten muss. Und dafür können wir dann natürlich in der Karlsruher Forschungsfabrik relativ intensiv dran forschen, wie ich verschiedene Algorithmen verwenden kann, um dann oder auch Modelle, Simulationen, wie ich dann direkt vorhersagen kann, dass die perfekten Einstellparameter genutzt werden. Das machen wir eigentlich auch für fast jeden Prozessschritt in der Batterie mittlerweile.
Nils hilft also mit, die Batterieproduktion schneller und effektiver zu machen. Das gesamte KIT kümmert sich darum, dass perfekte Materialien gefunden werden irgendwann, dass die Reichweiten immer größer werden und dass die Nutzung von Batterien noch umweltfreundlicher wird, als es bis dato schon ist. Und heute habe ich total viel gelernt. Vielen herzlichen Dank für das Gespräch.
Sehr, sehr gerne.
Nachgefragt, ein Podcast der Gesamtkommunikation des Karlsruher Instituts für Technologie mit Gabi Zachmann.